SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
18. März 1824, der Todestag des Kölner Kunstsammlers Ferdinand Franz Wallraff.
Ein erster Versuch, Ferdinand Franz Wallraff zu fassen. Auf einem Platz gleich vor dem WDR in Köln. In der Mitte ein alter Baum, drumherum Straßencafés, Geschäfte, der Eingang zu einer Fußgängerzone. Wissen die Menschen, die hier vorübereilen oder verweilen, wo sie genau sind?
Auf dem Domplatz.
Auf dem Domplatz.
Das ist der Wallraffplatz.
Das sagt mir was.
Wallraff war dann nicht irgendwas ein Journalist.
Ist bekannt geworden durch das Buch ganz unten, genau. Günter Wallraff.
Ich kenne nur den Spatz vom Wallraffplatz, die Sendung, die mal gelaufen ist.
Zweiter Versuch, ein paar Schritte weiter, diesmal etwas abseits vor dem heutigen Museum für angewandte Kunst. Davor sitzen zwei überlebensgroße Herren aus Bronze, von Wind und Wetter grün angelaufen und sichtlich getroffen vom Mist der Tauben. Der eine stützt sich auf eine alte Kladde, ihm zu Füßen liegen weitere alte Bücher.
Ja, Herr Wallraff, klar, ist er ja. Er war Sammler, Kunstsammler in Köln, einer der bedeutendsten.
Sie wissen so gut Bescheid. Wie kommt das? Sie sind die Erste heute.
Das ist aber traurig. Dann haben Sie bestimmt Touristen gefragt. Aber als Kölnerin sollte man das wissen, wenn man Kunst interessiert ist.
Und das trifft natürlich auf den Mann zu, den wir wiederum wenige Schritte weiter treffen, in einem Gebäude, das aussieht wie ein mächtiger Kubus.
Wir stehen im Wallraff-Richartz-Museum und wir stehen vor einem großen Bildnis von Ferdinand Franz Wallraff. In sehr späten Jahren, kurz vor seinem Tod, Orden dekoriert, mit einer Schreibfeder in der Hand. Und er blickt auf uns und in unmittelbarer Nähe seiner wunderbaren Sammlung, die hier drüben ausgestellt ist.
Nach drüben nimmt uns der Direktor Dr. Markus Dekiert nun mit in eine Welt des Mittelalters, deren Zeugnisse ohne Wallraff so nicht mehr existieren würden.
Na, ohne ihn wären wir wahrscheinlich gar kein Museum in dem Sinne, in dem wir es heute sind. Denn er hat die Grundlage gelegt mit dem, was er zusammengetragen hat. Er hat als Universalsammler alles gesammelt, was Köln für ihn bedeutete. Er wollte das alte Köln retten über die Franzosenzeit, über die Besatzung dann auch der preußischen Zeit. Und unter seinen vielen Sammlungen sind wahrscheinlich im Rückblick die mittelalterlichen Tafeln das Bedeutendste.
Vor einer dieser kostbaren Tafeln stehen wir nun, ein besonderes Stück.
Es ist ein Altar aus dem Kölner Klarissenkloster, ein Goldgrundgemälde mit einer Kreuzigungsszene in der Mitte und weiteren Darstellungen auf den holzbemalten Tafeln. Aber für uns wichtig, es ist die Inventar Nummer 1 unseres Museums, für jedes Museum etwas Dolles, aus der Sammlung von Ferdinand Franz Wallraff, der mit diesem sehr frühen Werk, wir sind in der Mitte des 14. Jahrhunderts, also der Beginn eigentlich der Tafelmalerei überhaupt, steht das pass pro toto für die großartige Sammlung von Wallraff.
Aber fehlt da nicht etwas? Da sind kleine leere Fächer im Altar. Bild.
Leider ja, aber auch wiederum verständlich. Diese kleinen Fächer waren mit Reliquien befüllt. Es war ein Altar, bei dem man nicht nur natürlich die heiligen Figuren anbetete, sondern auch deren Reliquien, die in kleinen quadratischen Öffnungen im Altar eingelassen waren und dann mit kleinen Plättchen Glas oder Glasflustern zugesetzt wurde. Das ist aber im Laufe der Jahre dann verloren gegangen.
Dem Sammler Wallraff liegt das alte Köln am Herzen. Wie diese Szene eines WDR-Hörspiels belegt, das inzwischen auch schon über 50 Jahre alt ist.
Es war eine Welt, in der Köln das deutsche Rom genannt wurde. Und davon zeugen diese Gemälde noch heute. Und deshalb sammle ich sie. Aus dem gleichen Grunde sammle ich Bücher, Münzen, Urkunden, Waffen, antike Funde und Hausgerät. Und alles das soll die große Vergangenheit unserer Stadt bewahren helfen.
Wallraff, der Bewahrer der alten Zeit und zugleich Prototyp eines Bürgers, der sich für die Kultur seiner Stadt engagiert.
Er hat das grundgelegt, was nachher die Kölner Sammlung auch stark gemacht hat, dass nämlich in seiner Folge auch sich die Kölner Bürgerschaft verantwortlich gefühlt haben. Denken wir nur an Johann Heinrich Richartz, der enorm viel Geld gegeben hat, damit 1861 endlich ein Museum entstehen konnte, in dem die Wallraffschen Werke auch gut präsentiert wurden. Und er hat dieses bürgerschaftliche Engagement, das uns ja bis heute trägt, im Grunde mit grundgelegt. Und insofern gehört er der Stadt.
Die Stadt feiert ihren spendablen Sohn zurzeit kräftig. Die Oberbürgermeisterin Henriette Reke hat eigens ein Jubiläumsjahr ausgerufen. Die Stadt Köln, die Universität, ihre Bibliothek und diverse Museen sind beteiligt mit Vorträgen, Diskussionen, Ausstellungen. Wallraff 200 ist denn auch auf einem aktuellen Plakat am Kölner Heumarkt zu lesen. Dort, wo Wallraff auch verewigt ist. etwas versteckt. Unterhalb des mächtigen Reiterstandbilds steht er in der zweiten Reihe von Persönlichkeiten der Stadtgeschichte. Davor Dr. Gudrun Gersmann, Professorin für neuere Geschichte an der Uni Köln.
Wallraff, und das sieht man hier auch sehr schön, an dem Relief ist auf der einen Seite in Köln omnipräsent bis heute. Immer und überall gibt es Wallraff. Aber auf der anderen Seite hat seine Erscheinung manchmal doch etwas Geisterhaftes. Er ist wie ein historisches Gespenst. Viele seiner Spuren haben sich verloren im Lauf der Zeit. Selbst sein Grab auf dem Melatenfriedhof ist leer, weil das ursprüngliche Grab im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Also er ist da und er ist auch nicht da.
Die private Quellenlage ist dünn. Immerhin ist der Anfang dokumentiert. Geboren wird der spätere Universalgelehrte als Kind des Handwerks.
Ja, er kam aus einer Schneidersfamilie. Also insofern war ihm der Weg zur Universität, wie ihn ein junger Adliger hätte sofort gehen können, war ihm versperrt. Das hat bei ihm dann so einige biografische Schleifen gebraucht, bis er dann auch seine Laufbahn, auch seine akademische Laufbahn absolvieren konnte.
Als Lehrer beginnt der brennend und vielseitig Interessierte seinen pädagogischen Weg, wird 1772 zum Priester geweiht, wird 1788 Doktor der Medizin und der Philosophie, 1793 schließlich Rektor der alten Universität. Diese Stellung verliert Wallraff, als die Franzosen Ende des 18. Jahrhunderts das Rheinland besetzen.
Die Stadt wurde französisch, die Sprache wurde französisch, die Stadt nahm Fahrt auf, die Wirtschaft und die Wissenschaft entwickelte sich. Und das hat er mitverfolgt und er hat versucht, dann auch Spuren zu hinterlassen, da wo auch Neues in Köln entstand.
So kümmert sich Wallraff zum Beispiel um die Umbenennung von Straßen, immer mit Blick auf ein besseres Image für Köln.
Eine Straße wie die Pissgasse, um hier ein sehr markantes Beispiel zu nennen, entsprach überhaupt nicht mehr den Interessen der Kaufleute, die einen solchen Straßennamen nicht in ihren Geschäftsadressen sehen wollten. Und das hat Wallraff natürlich genau begriffen und hat auch hier versucht zu modernisieren, was ihm im Übrigen auch eine Reihe von Konflikten eingetragen hat.
Wallraff versucht die verantwortungsvolle Balance zwischen Erneuern und Bewahren in einer Stadt, in der schon vor der Besatzung durch die Franzosen gerne gesammelt wurde.
Aber im Zuge der Revolution kam es ja dann zur Säkularisation, zur Schließung von Klöstern und Kirchen, auch zur Verscherbelung von Kunstschätzen, von Kirchengütern, von Büchern. Und das hat die Sammlerwelt natürlich noch einmal in ungeheurer Art und Weise gepusht. Auf einmal gab es einen Markt, der vorher nicht existiert hatte. Dieses Sammlerklima um 1800 hatte auch was von einer Goldgräberstimmung, die Wallraff auch sehr klar erkannte und bei der er sich dann auch engagierte.
Aber wie? Wie hat er die historischen Gegenstände dingfest gemacht? Hier auf dem Heumarkt kann man sich eine solche Szene vorstellen. Ein Karren, der über das Pflaster rumpelt.
Reeder, Bauer, halt mal an! Ich muss mit dir sprechen.
Legende oder Wirklichkeit?
Was wollt ihr von mir?
Du hast ein paar Holztafelbilder auf deinem Wagen. Ich möchte die Bilder gern haben.
Das gibt's nicht. Die Bilder sind auf gutes Holz gemalt. Da flicke ich den Hühnerstall mit aus. Der hat morsche Wände.
Aber dazu nimmst du doch besser anderes Holz.
Wisst ihr denn, was neues Holz heute kostet? Die Bilder hier sind doch viel billiger.
Gut, ich will dir 3 Taler zahlen, wenn du mir dafür die Bilder gibst. Na, nimm sie.
Ja, so etwas kam vor. Man war dann zur Stelle, wenn Sammlungen aufgelöst wurden. Und da gingen zum Beispiel auch Bücher aus der ehemaligen Bibliothek der Kölner Jesuiten in die Bibliothek Wallraff über. Und in der USB, auch Frau Hoffrath und ihre Mitarbeiterinnen sind damit beschäftigt, auch zu sondieren, wo kommt was her und wie kann man die Provenienzen bestimmen?
Dr. Christiane Hoffrath ist Leiterin der USB, der Universitätsbibliothek zu Köln. Sie erwartet uns am Ende eines langen, schmucklosen Flures vor einer schlichten Tür zu einer versteckten Schatzkammer.
Also hier kommt jetzt nicht jeder rein. Eine schwere Tür.
Dahinter wartet ein weiterer Teil von Wallraffs Wunderkabinett.
Also hier stehen ungefähr 10.000 Bände. Über 9.000 Bände hat unsere Buchbinderei selber versorgt. Die wurden geboxt, sie wurden alle gereinigt. Kleinere Restaurierungen wurden hier gemacht, Reparaturen wurden hier gemacht. Die Wallraffsche Bibliothek ist für die Nachwelt gerettet. Und einiges oder vieles hoffentlich kann dann auch mal digitalisiert zur Verfügung gestellt werden.
Mit diesen Worten zieht Christiane Hoffrath vorsichtig eines der unterarmhohen, ledergebundenen Bücher aus dem Regal. Eine über 500 Jahre alte sogenannte Inkunabel, also gesetzt und gedruckt mit beweglichen Lettern nach dem guten alten Gutenberg-System.
Ein Beispiel haben wir hier, die Kölnische Chronik, die Wallraff natürlich auch besessen hat. Sie ist 1499 gedruckt worden und man sieht hier schon auf dem schönen Titelblatt das Wappen der Stadt Köln und man sieht dann auch ganz schön den Kölner Dom. Ja, mit dem Kran oben drauf. Also da wurde ja noch gebaut am Dom. 1520 stellte man die Bauarbeiten ein. Und hier kann man also in diesem dicken Band die Stadtgeschichte Kölns bis 1499 nachlesen. Und sie beginnt, wie sollte es anders bei Köln sein, bei Adam und Eva. 5 Jahre früher war die Schädelsche Weltchronik erschienen. Ein ganz, ganz berühmtes Buch. Sie ist dünner vom Umfang als die Kölsche Stadtchronik, beschreibt dahingegen aber die ganze Welt.
Eine typisch kölsche Haltung, wie auch die Verehrung für den Sammler.
Ich sage immer, Wallraff ist in Köln weltberühmt. Wallraff hat seine Bibliothek als Herzstück seiner Sammlung aufgebaut. Und seine Sammlung diente ihm und sollte späteren Generationen als Lehrsammlung dienen. Und sein Traum war auch, dass seine Bibliothek die neue Universitätsbibliothek wird.
Dieser Traum ist verwirklicht. Sauber und ordentlich sortiert stehen seine Bücher in der Bibliothek, wie zu Lebzeiten nicht. Wie Gudrun Gersmann es auf dem Heumarkt beschreibt.
Er hatte schon einen Hauch von Messi. Es lag alles kreuz und quer durcheinander. Den absoluten Kontrast hat man in Weimar, Goethes Wohnhaus am Frauenplan. Da sieht man die schön gestalteten Räume, die Vitrinen für die Exponate, die dort repräsentativ ausgestellt werden. Das wäre aber bei Wallraff gar nicht möglich gewesen. Also das Chaos war im Grunde auch eine Folge seiner eigenen existenziellen Bedürftigkeit.
Nüchtern formuliert es der Museumsdirektor.
Er war kein großer Methodiker. Aber durch diese Menge können wir heute natürlich auswählen. Und schon nach seinem Tod haben damalige Kollegen von uns Jahre gebraucht, um sozusagen alles in Inventare einzutragen und einen Überblick über diese schiere Menge zu bekommen, die aber heute die Grundlage mehrerer Kölner Museen ist.
Heute vor 200 Jahren stirbt der Universalgelehrte und Sammler und geistert doch durch die Stadt. Was wäre, wenn er pünktlich zum Todestag persönlich nach Köln kommen würde? Markus Dickert?
Ich befürchte, er wäre enttäuscht im ersten Moment. Er hat in seinem Testament geschrieben, es soll alles zusammenbleiben, es soll nicht veräußert werden, dass so ein Köln-Kosmos entsteht. Aber ich glaube, im zweiten Gedanken wäre dann doch sehr froh gewesen, dass nach 200 Jahren dann seine Dinge so kostbar hier stehen und dass man in vielen Orten in Köln seine Sammlung sehen kann.
Also ganz profan würde ich ihn erstmal ein wenig tadeln, weil er doch auch eine ziemlich schwierig zu lesende Handschrift hinterlassen hat, die für uns Historikerinnen gar nicht einfach zu entziffern ist. Und ich würde ihn fragen, wie er das Köln des Jahres 2024 sieht, was sein Sammlerherz auch zu den derzeit aktuellen Diskussionen und Debatten, nicht nur in Köln, sondern generell über Sammlung, über Provenienzen, über die Auseinandersetzung mit der Herkunft von Exponaten, was er dazu sagen würde.
Wundern würde Wallraff sich auf jeden Fall über eine neue Form des Sammelns, des Bewahrens und des Informierens, über die Digitalisierung.
Um Wallraff aus dem 18. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Also wir haben Online-Publikationen erstellt, die nach wie vor abrufbar sind. Wir haben eine App zu Wallraffs Köln gemacht und jetzt im Jubiläumsjahr werden auch weitere digitale Angebote und Formate folgen. Ich würde das aber kombinieren mit dem Blick in die Zukunft. Also nicht nur das Alte konservieren, sondern auch eine Vision für die moderne Stadt haben, für das andere Köln. Und ich denke, in dem Punkt ist er auch ein Kind unserer Zeit des 21. Jahrhunderts.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an den Kölner Kunstsammler Ferdinand Franz Wallraff, der vor 200 Jahren gestorben ist. Zeitzeichen morgen über den Admiral und Politiker Alfred von Tirpitz.